Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute melden wir uns aus Hamburg. Unser Gast ist in der Tat hanseatisch, zurückhaltend, elegant. Aber er hält sich überhaupt nicht zurück, wenn er sich in die politische Debatte einmischt. Und das ist auch gut so, denn er hat wirklich was zu sagen. Kaum jemand in Deutschland kann auf so viel Erfahrung in Politik und Wirtschaft zurückblicken. Kein Wunder mit seinen 93 Jahren. Ich freue mich sehr auf Klaus von Donani. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Berndt.
Ich nenne nur mal so ein paar Stationen Ihres Lebens. Bildungsminister im Kabinett von Willy Brandt, später Staatsminister im Auswärtigen Amt, 7 Jahre erster Bürgermeister in Hamburg, außerdem noch erfolgreicher Manager bei Ford. Er hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest mitgegründet. Nach der Wiedervereinigung hat er in Sachsen einen Großbetrieb saniert, vieles mehr. Welches dieser vielen Ämter hat Sie am allermeisten gefordert und welches hat am meisten Spaß gemacht?
Am meisten Spaß hat die kommunale Arbeit in Hamburg gemacht, weil man da genau sieht, was man tut und weil man dann hinterher vorbeigehen kann, auch wenn man nicht mehr im Amt ist und sagen kann, das gäbe es nicht, wenn ich nicht gewesen wäre. Das gilt zum Beispiel für den Museumsanbau, den wir hier in Hamburg gemacht haben. Also die kommunale Arbeit ist die konkreteste Arbeit in der Politik und ich finde deswegen eigentlich die befriedigendste. Aber es war natürlich auch sehr interessant, im Kabinett mit Willy Brandt zu sitzen und mit Helmut Schmidt.
Darüber reden wir noch ausführlich. Und nun diskutiert Deutschland über sein neues Buch, das heißt Nationale Interessen. Darin geht es auch um die Frage, wie sich Deutschland und Europa von den USA emanzipieren können, denen er eine gewisse Mitschuld gibt an der Eskalation der Lage in der Ukraine. Auch darüber reden wir in dieser Sendung. Es gibt nicht mehr viele Zeitzeugen, die den Nationalsozialismus in Deutschland bewusst erlebt haben und die von ihren persönlichen Erfahrungen erzählen können. Klaus von Donani ist Jahrgang 1928. Das bedeutet, im Jahr 1933, als Hitler an die Macht kam, war er 5. Er war 11 Jahre, als der Krieg ausbrach und knapp 17, als Deutschland kapitulierte und befreit wurde. Das heißt, Sie sind genau die Generation, die von klein auf von der Nazi-Propaganda geprägt wurde, mit allen den Aufmärschen, den Reden der Hitlerjugend, diesem ganzen Tamtam. Die meisten Ihrer Generation hat das in den Bann gezogen. Wie war das bei Ihnen? Gab es bei Ihnen auch so Momente der Begeisterung?
Nein, die gab es natürlich bei mir nicht, weil wir zu Hause sozusagen anders erzogen waren. Ich glaube auch nicht, dass die große Mehrheit in den Bann gezogen war. Junge Leute natürlich, wenn sie so in das Jungvolk gehen können, wie das damals hieß, oder in die Hitlerjugend und da Camping gehen können und große Touren machen und so weiter. Die sind natürlich dann davon, wie das in der Jugend eben ist, auch fasziniert. Ich habe das nicht erlebt, weil meine Eltern uns immer halbwegs um diese Hitlerjugend und um das Jungvolk, wie das ursprünglich hieß, herumgedrückt haben. Wir sind umgezogen und dann haben meine Eltern uns nicht angemeldet und so weiter, sodass ich da eigentlich faktisch dort herum gekommen bin. Aber es war natürlich eine Zeit, in der die Propaganda stark war. Ich glaube, es wird überschätzt, wie Deutschland wirklich gefangen war von dieser Entwicklung. Ich glaube, es waren sehr viel mehr Leute dagegen, als wir heute wissen.
Konnten Sie dann zum Beispiel in der Schule den Hitlergruß verweigern oder haben dann die Eltern gesagt, mach das erstmal mit und es geht
natürlich
nicht anders?
Natürlich macht sich das mit, ist ja völlig klar. Wäre ja verrückt gewesen. Das ist ja eine reine Formalität, also das ist ja ganz normal.
Ihre Eltern waren zu Hause der Gegenpol zu der staatlichen Propaganda. Die haben das Nazi-Regime immer abgelehnt, waren im Widerstand. Wie war das für Sie als Kind, in der Schule das eine zu hören und zu Hause was ganz anderes?
Ich habe zu Hause nicht was ganz anderes gehört. Meine Eltern waren viel zu vorsichtig, um uns sozusagen aufzuladen mit irgendwelcher Anti-Hitler-Propaganda. Das hätten sie nie gewagt. Das wäre auch, mein Vater war ja eine zentrale Figur in der Organisation des Widerstands. Und meine Mutter, auch durch ihren Bruder Dietrich Bonhoeffer, also durch die evangelische Kirche und alles das, was damit zusammenhing, war ja auch tief involviert in diesem Widerstehen. Es ist ja nicht immer nur Widerstand, auch in dem sich nicht anpassen. Und wenn die Eltern uns da erlaubt hätten, sage ich mal, große Worte zu schwingen, dann wären die ganz schön dämlich gewesen. Also wir waren natürlich vorsichtig, ganz klar.
Mhm. Wie funktioniert das denn dann? Also die konnten ja zu Ihnen dann gar nicht offen reden. Einerseits den Kindern vermitteln, hier ist gerade eine Diktatur, andererseits nicht zu viel zu sagen. Das war ja sehr schwierig wahrscheinlich.
Ja, man merkt es halt. Also meine Mutter hat viele Dinge gemacht. Mein kleiner Bruder, der ja nur ein Jahr jünger ist als ich, aber der war eben noch am Anfang 33, nur 4 Jahre alt. Und um den Hitlergruß zu vermeiden, hat sie meinen Bruder immer auf den Arm genommen. Also verstehen Sie, man konnte auch Wege gehen und mit gewissen Tricks sich auch den Formalitäten entziehen. Aber es wäre natürlich töricht gewesen, wenn man wirklich was dagegen tun wollte, dann wäre es töricht gewesen, damit aufzufallen.
Ihre Eltern hatten teilweise sogar jüdische Kinder beherbergt, deren Eltern bereits geflohen waren.
Ja, das war 1933. Da wurde ein Kind, was uns gar nicht sehr angenehm war als Typ. Wir mochten das Mädchen nicht aus der Umgebung, es gibt ja sowas. Und dann wurde die plötzlich bei uns einquartiert und die Eltern sagten, die schläft jetzt hier bei euch. Wir fanden das nicht so wahnsinnig komisch, aber Klar. Wir haben es halt auch hingenommen. Und die Eltern haben uns nicht erklärt, dass diese Eltern, die nach Norwegen gegangen sind, glaube ich, wenn ich richtig erinnere, Kommunisten und wohl jüdischer Herkunft waren. Aber in erster Linie waren sie wohl Kommunisten gewesen.
Und wann haben Sie als Kind gemerkt, ich kann nicht ehrlich sein, ich kann nicht offen sein, ich muss mich verstecken?
Das merkt man dann eigentlich erst, wenn man etwas erwachsener wird und beginnt zu verstehen, wie bestimmte Gesten, bestimmtes Verhalten der Eltern sich ausdrücken. Und natürlich war es besonders klar, nachdem meine Eltern dann ja schon 1943 verhaftet wurden und wir dann natürlich den ganzen Bruch sozusagen verstanden.
Klaus von Dohnányi über seine Kindheit. Nationale Interessen, das ist der Titel des neuen Buches von Klaus von Dohnányi, Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche. Schon dieser Begriff, der löst ja in Deutschland so eine Abwehrreflex aus. Nationale Interessen, das riecht nach Nationalismus. Da wissen wir, wie gefährlich das war. Wo ziehen Sie die Grenze zwischen Nationalismus und nationalen Interessen?
Ich schreibe das in meinem Buch. Nationalismus ist, wenn man die eigene Nation für wichtiger, für stärker und für überlegen gegenüber anderen Nationen hält. Während Nationenbewusstsein, nationales Bewusstsein ist, wenn man sein Vaterland kennt, wenn man seine Kultur kennt, wenn man für diese Kultur und für dieses Vaterland auch eintritt. Und wenn man nationale Interessen definiert, dann muss man wissen, dass es überhaupt keine demokratische Einrichtung gibt, die nicht eigene Interessen hätte. Also Hamburg hat andere Interessen als Bayern oder München und Deutschland hat natürlich auch andere Interessen als Frankreich. Das hören wir täglich und spüren wir täglich. Also Frankreich will eben Atomenergie und wir wollen sie eben nicht. Das sind unterschiedliche Interessen, die sich auch in Brüssel dann kreuzen, auch mit unterschiedlichen Auffassungen, auch in der Debatte. Und diese Erkenntnis, dass jede Demokratie, also die von innen her vom Volk getragen wird, auch nationale Interessen hat, die ist in Deutschland nicht klar genug vertreten. Und wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir wir werden dann in Europa nicht klarkommen. Wir müssen zum Beispiel verstehen, warum Polen und Litauer anders denken gegenüber Russland als wir und auch andere Interessen haben. Und wir teilen nicht deren Interessen. Unsere Interessen sind mehr Verständigung mit Russland, weil wir das immer für vernünftig gehalten haben, um Frieden zu stiften. Die hingegen im Osten sind von den Russen unterdrückt, kujoniert, gepeinigt worden. Und die haben natürlich ein ganz anderes, vitales Interesse, mit denen nichts mehr zu tun zu haben. Ja, das sind eben ganz unterschiedliche Dinge. Und wenn wir das innerhalb der Europäischen Union nicht verstehen und nicht begreifen, dass es unterschiedliche Interessen zwischen Portugal und Litauen gibt, sondern immer so tun, als sei das alles ein einiger Brei, dann werden wir niemals vorankommen mit Europa. Und dasselbe gilt natürlich auch in unserer Außenpolitik. Amerika hat natürlich ganz andere Interessen als Europa und Russland hat andere Interessen als die USA und China hat andere Interessen als Russland. Also das muss man verstehen. Und erst wenn man das versteht, kann man sich wirklich zusammenfinden.
In der Einleitung des Buches sagen Sie zuerst, Sie sind ein großer Freund der USA, um dann im Rest des Buches scharf mit ihr ins Gericht zu gehen. Also das liest sich dann eher so, als seien Sie unser Gegner, nicht unsere Freunde und Befreier.
Nein, nein, das sind nicht unsere Gegner. Sie haben nur andere Interessen. Ja. Die USA haben ein anderes Interesse in Europa, nämlich die möchten gerne ihre Weltmacht hier ausbauen. Wir haben ein Interesse, mit unseren Nachbarn uns zu verstehen. Die USA haben kein großes Interesse daran, sich mit Russland zu verstehen. Aber für uns ist es lebenswichtig, denn wenn es hier eines Tages einen größeren Krieg geben würde wieder, der in der Ukraine ist ja schlimm genug, wenn wir einen großen Krieg bekommen würden, dann würde ja als erstes Berlin wieder bombardiert werden. Also das haben wir nur alles schon mal gehabt.
Was unterscheidet also unsere nationalen Interessen von denen der USA? Was ist der wichtigste Punkt?
Der wichtigste Punkt ist, dass die USA ein Sicherheitsinteresse haben, was geschützt ist durch einen Atlantik zwischen Europa und den USA, der 6000 Kilometer breit ist. Und wir haben ein Sicherheitsinteresse in Europa, das unmittelbar an uns angrenzt. Die EU hat direkte Grenzen mit Russland. Jetzt sieht man das sogar noch mal in Finnland besonders deutlich, durch den Eintritt der Finnen wohl jetzt in die NATO. Also wir müssen klar erkennen, wir haben einen Nachbarn, der ganz eng bei uns zu Hause ist und der seine eigenen Interessen auch vertritt. Und das auszugleichen ist eigentlich unsere Aufgabe, während die USA sind weit weg. Was hier passiert, im Grunde genommen, ist, ich sage mal, so eine Tragödie wie in Mariupol, ist in Chicago eine Zeitungsnotiz von 6 Zeilen.
Warum also sollte sich Deutschland mehr für die eigenen nationalen Interessen stark machen?
Nein, wir müssen sie kennen. Wir müssen uns nicht nur stark machen dafür, wir müssen im Gegenteil. Wenn wir unsere nationalen Interessen erkennen, müssen wir uns auch mit den nationalen Interessen anderer verständigen. Es geht nicht darum, unsere Interessen durchzusetzen, sondern zu wissen, was unsere Interessen sind. Und dann zu sehen, wie passen sie mit den Interessen anderer zusammen. Wir sehen, dass Frankreich Atomenergie will. Wir wollen nicht die Atomenergie. Wir müssen uns jetzt mit denen einigen, wie das in den Förderungstöpfen zum Beispiel in Brüssel organisiert werden kann. Da muss man dann Einigung suchen. Also das ist wie zwischen Ihnen, Herr Behrendt, und mir. Sie haben Ihre eigenen Interessen, ich habe meine Interessen, deswegen schlagen wir uns ja nicht.
Nationale Interessen, Orientierung für eine deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche. Welche Schlussfolgerungen Klaus von Donani noch daraus zieht, vor allem für den Krieg in der Ukraine, darüber reden wir in der kommenden Stunde noch ausführlich. Und dann können Sie mit etwas Glück auch ein paar handsignierte Exemplare gewinnen. Die liegen schon hier.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Klaus von Donani, verheiratet übrigens mit der Schriftstellerin Ulla Hahn, die ja auch bald ein neues Buch vorstellt. Wie ist das? Geben Sie sich gegenseitig Feedback vorher oder ist das Sache der Lektoren und man hält sich besser raus?
Nein, nein, wir reden viel darüber. Ich habe über das neue Buch mit meiner Frau zu wenig über ihr Buch reden können, weil ich zu sehr mit meinem eigenen beschäftigt war. Aber in der Regel tauschen wir uns sehr eng aus.
Bevor es der Lektor kriegt, kriegst du die Frau zu lesen?
Der Lektor ist nicht die wichtigste Person. Der wichtigste Person ist der Autor.
Was bereitet Ihnen mehr Freude, wenn Sie entspannen wollen? Tolle Musik, ein beeindruckendes Gemälde oder ein schönes Gedicht?
Tja, kommt auf das Gedicht an und es kommt natürlich auch darauf an, in welcher Stimmung ich bin. Am Abend würde ich am ehesten ein Gedicht lesen und Musik hören. Und wenn ich am Tage mal eine Pause mache irgendwo, dann sind schöne Bilder. Natürlich, ich habe eine wundervolle Bibliothek mit vielen Bildbänden großer Maler. Und dann nehme ich mir da wieder was heraus und schaue das an. Ich bin ein großer Bewunderer von schöner Malerei, von guter Malerei.
Was ist Ihr Lieblingsmaler?
Ich glaube Matisse, Henri Matisse.
Mit Bildern im Radio ist das so eine Sache. Deshalb hören wir jetzt lieber einen Titel, den Sie sich gewünscht haben. Sie haben sich tolle Musikwünsche ausgesucht. Als erstes kommt jetzt Johnny Cash mit Ring of Fire. Welche Erinnerung weckt das in Ihnen?
Ah, das erweckt Erinnerung an Begegnungen mit meiner Frau, für die Johnny Cash auch ein sehr wichtiger Sänger und Autor, wenn man auch so will, ist. Ja, das sind private Erinnerungen. Also Johnny Cash ist Heimat.
Da bekommt er leuchtende Augen. Dann spielen wir jetzt Johnny Cash für Klaus von Donani.
I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
Klaus von Donani ist unser Gast. Seine Familie hat einen hohen Preis gezahlt für den Widerstand im Dritten Reich. Sein Vater Hans von Donani hatte schon vor Ausbruch des Krieges Kontakt zu Widerstandsgruppen, ebenso auch wie dessen Schwager Dietrich Bonhoeffer. Lange Zeit blieb das alles unentdeckt, aber am 5. April 1943 wurden dann ihre Eltern verhaftet und auch ihr Onkel Dietrich Bonhoeffer. Wie haben Sie diesen Tag erlebt? Sie waren 14, als es passierte.
Ich war 14, ich hatte immer einen grünen Finger und infolgedessen arbeitete ich freiwillig und zu meinem eigenen Vergnügen in einer benachbarten Gärtnerei und kam mit dem Fahrrad zurück und wie ich um die Ecke bog bei uns in Sacro draußen in der Nähe von Potsdam mit dem Fahrrad da in die Sackgasse hineinfahren wollte, da sah ich, wie meine Mutter gerade geschoben wurde in einen schwarzen Mercedes, zwei schwarze Mercedes standen vor der Tür und dann fuhr sie ab und ich habe sie dann gar nicht mehr sozusagen unmittelbar gesehen, sondern erst später wieder als sie, bevor mein Vater, der blieb ja im Gefängnis, aber meine Mutter wurde dann nach einigen Wochen ja auch wieder aus dem Gefängnis entlassen.
Und das mit 14, Vater und Mutter erstmal im Gefängnis, mussten sie schneller erwachsen werden als andere?
Ich weiß es nicht, vielleicht. Also ich glaube, man unterschätzt, was Kinder in diesem Alter alles machen und können. Man hält das nicht für möglich, weil man sie immer so behütet zu Hause normalerweise hat. Aber wenn man sich mal in der Welt umguckt und mal sieht, wie 6-, 7-, 8-jährige Jungs sich durch die Welt schlagen, dann weiß man schon, Und Mann, ich war schließlich 14, also das war kein Problem.
Wie oft konnten Sie Ihren Vater besuchen im Gefängnis?
Sehr selten und ihn dann auch mal im Hof spazieren gehen sehen und im KZ überhaupt nicht und in dem Gestapo-Gefängnis, wo er, das erste war ein Militärgefängnis, dann gab es Gestapo-Gefängnis, Prinz-Albrecht-Straße und dann Sachsenhausen und da habe ich ihn gar nicht sehen können.
Ihr Vater hatte den Sprengstoff für ein gescheitertes Attentat auf Adolf Hitler organisiert, aber zum Verhängnis wurden ihm Unterlagen, die er gesammelt hatte. Was hat er da gesammelt?
Er hatte gesammelt alle verschiedenen Unterlagen, die man brauchte, um einen Staatsstreich wirklich durchzuführen. Also man hat das ja am 20. Juli gesehen. Der 20. Juli scheiterte ja sehr schnell, weil man an bestimmte Dinge, da lebte mein Vater gar nicht mehr draußen, da lebte er, war er in Sachsenhausen. Er hatte sozusagen diese Möglichkeiten, glaube ich, besser durchdacht, was man tun muss und was man unter keinen Umständen tun darf, um also eine solche komplizierte Organisation eines Staatsstreichs in einem organisierten Staat durchzuführen. Und diese Unterlagen, die lagen entzossen in einem Panzerschrank. Und als mein Vater verhaftet wurde, hat er seine Kollegen, mit denen er über diese Dinge geredet hatte, den ehemaligen Chef des Generalstabs, Generaloberst Beck und Admiral Canaris und den General Oster und die Leute, die sozusagen im engsten militärischen Widerstand längst vor Stauffenberg waren, viel früher als Stauffenberg, die hatte er dann gebeten, vernichtet bitte diese Sachen. Und das haben die nicht getan, weil sie gesagt haben, wir brauchen das später. Und das war das Verhängnis.
Und dann hat sich Ihr Vater sogar absichtlich mit Diphtherie anstecken lassen. Da hat dann sein Vater, also Ihr Opa, bei geholfen, der war Arzt. Was war der Zweck davon?
Mein Großvater war Chef der Charité in Berlin, der psychiatrischen Seite der Charité. Und mein Vater wollte sich Verhören entziehen, bei denen man nie weiß, wie lange man widerstehen kann. Also wenn Sie gefoltert werden, können Sie für sich selber keine wirkliche Garantie geben. Und er wusste das. Und dann hatte er gesagt, um mir Verhöre zu ersparen, wenn ich krank bin, können Sie mich nicht verhören. Und so hat er sich dann mit Diphtherie, er wurde dann gelähmt dadurch, also es war eine schwere Diphtherie, die er dann gehabt hat. Er war ein unglaublich tapferer Mann und ein unglaublich entschlossener Mann. Für ihn war sozusagen das, was er sich vorgenommen hatte, etwas, was auch dann zu verwirklichen war.
2 Jahre saß er in Haft und wurde dann wenige Wochen vor Kriegsende hingerichtet. Hat er Ihnen noch was mit auf den Weg geben können?
Sein Leben. Sein Leben, was man von seinem Leben als Jugendlicher erfahren kann. Und sein Mut, sage ich mal, mit dem Flugzeug nach Smolensk zu fliegen, sich eine Bombe mitzunehmen, diese Bombe in Hitlers Flugzeug verstauen zu lassen. Die explodierte dann nicht, weil es 30 Grad minus in der U-52 im Laderaum war. Und da war der englische Zünder offenbar dieser Kälte nicht gewachsen. Sonst hätten wir Hitler Ende März 1943 in die Luft gesprengt.
Klaus von Dohnányi über seinen Vater und den Widerstand. Klaus von Dohnányi hatte in Deutschland jahrzehntelang politische Verantwortung getragen. In vielen verschiedenen Ämtern, besonders spannend waren natürlich die 70er Jahre, als Bildungsminister unter Willy Brandt hat er zum Beispiel das BAföG eingeführt, das gibt es bis heute. Helmut Schmidt holte Sie dann später als Staatsminister ins Auswärtige Amt. Mit wem kamen Sie eigentlich besser klar, mit Brandt oder mit Schmidt?
Sehr schwer zu sagen. Ich kam mit Schmidt ganz gut voran, aber er hat mich ja dann 1974 entlassen, weil er meinte, er wollte lieber sozusagen einen weniger der Brandgruppe nahen Bildungsminister haben. Das war für mich schmerzhaft, aber ich habe das verstanden. Aber wir sind dann hinterher wiederum sehr, sehr gut zusammengekommen. Und ich habe auch hier in Hamburg dann immer wieder guten Kontakt mit Helmut Schmidt gehabt. Aber ich glaube, emotional, auch strategisch, war ich Willy Brandt näher. Ich bin ein Anhänger einer Politik, die den Versuch macht, indem man den anderen versteht, die Interessen des anderen einbezieht, einen Interessenausgleich zu finden und dadurch einen Fortschritt für das eigene Land zu ermöglichen. Das war Willy Brandts Strategie und er hat das für die Außenpolitik einmal so formuliert. Er hat gesagt, Friedenspolitik ist Generalstabsarbeit. So hat er das auch gemacht. Man muss dann sehr detailliert sein, sehr bescheiden in den Schritten, die man jeweils machen kann. Und das verurteile ich heute an der Politik des Westens gegenüber Russland, dass man versäumt, den friedlichen Ausgleich immer wieder zu suchen, auch wenn es so bitter und auch verbrecherisch auf der russischen Seite ist, wie es gegenwärtig ist. Trotzdem muss man reden, trotzdem muss man Wege der Verständigung suchen.
Wer war denn von den beiden der angenehmere Chef, Willy Brandt oder Helmut Schmidt, so im Umgang?
Keine Kabinettssitzung ging zu Ende, ohne dass Willy Brandt sagte, hat jemand noch einen Witz? Und dann wurde ein Witz erzählt. Ja, es war, so war es. Hat jemand noch einen Witz? Er war im Grunde genommen, glaube ich, eine eher depressive Person. Und er brauchte wohl den Witz auch als eine Art Medikament. Aber er hatte unendlich viele Witze auf Lager und hat immer welche selber erzählt und hat erwartet, dass irgendjemand im Kabinett auch was Neues, einen neuen Witz beitragen könnte. Das war nicht so bei Helmut Schmidt. Wir haben drei verschiedene große Figuren in der SPD gehabt. Willy Brandt, der eher Liberale, Helmut Schmidt, eher der Soldat und Herbert Wehner, eher der Organisator. Mhm. Das waren ganz verschiedene Charaktere und ich bin, glaube ich, am ehesten mit Willy Brandt klargekommen. Willy war eine ungewöhnliche Figur.
War es dann vielleicht gut für unser Land, dass nach dem Visionär Brandt der Pragmatiker Schmidt an die Macht kam? So wird es ja immer dargestellt.
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, wir wären heute nicht hier. Vielleicht hätten wir nicht mal eine Wiedervereinigung bekommen, wenn Brandt nicht gewesen wäre. Aber Schmidt hat natürlich operativ, also im Detail operativ und auch gerade in der Wirtschafts- und Finanz- und internationalen Währungspolitik Dinge gemacht, die Willy gar nicht gekonnt hätte. Aber Willy Brandt war in der Politik jemand, der erkennen konnte, wohin es gehen müsse und das auch zu machen. Also es gibt ja viele Leute, die haben Träume in der Politik, aber am Ende verstäuben sich diese Träume dann in der frischen Luft. Willy hat gemacht, was er wollte. Und hat das auch durchgehalten und oft auch schmerzhafte Erfahrungen dabei gemacht. Er war eben ein Sozialdemokrat skandinavischer Prägung. Der ist eben, hat seine ganze Lehre in der Politik in Skandinavien, in Norwegen und insbesondere in Schweden gemacht.
Klaus von Donani über seine Erinnerung an Willy Brandt und Helmut Schmidt.
HR1 Talk.
Der ehemalige SPD-Politiker Klaus von Donani ist heute unser Gast. Sein neues Buch wird kontrovers diskutiert. Manche kritisieren ihn gerade als Putin-Versteher, weil er den USA eine gewisse Mitschuld gibt an der Eskalation der Lage in der Ukraine. Perlt das an ihn ab, dieses Wort Putin-Versteher?
Im Gegenteil, ich finde das ein Lob.
Ein Lob?
Ja, natürlich, klar. Ich finde, ich muss Herrn Biden verstehen und bin dabei auch manchmal erschrocken, wenn ich ihn verstehe. Ich muss Putin verstehen und bin erschrocken. Ich muss auch Macron verstehen, wenn ich Politik machen will, um zu wissen, was dessen Interessen sind. Und ich muss natürlich auch heute in der Innenpolitik Herrn Merz versuchen zu verstehen, wenn ich sozialdemokratische Politik an der Spitze einer Bundesregierung machen würde. Also ich habe da in meinem Buch ein Beispiel genannt, ein Fußballtrainer, der sich nicht sorgfältig vorbereitet, indem er die Spielweise des Trainers auf der anderen Seite studiert und versteht. Der das nicht macht, der geht auch nicht siegreich vom Platz. Die Leute spielen lange fremde Spiele ab, um sie zu sehen und sie, wie macht er denn das? Um ihn zu verstehen, wie reagiert ein Fußballtrainer der anderen Seite auf bestimmtes Verhalten meinerseits. Und deswegen, ich halte das Wort Putin-Versteher für ein Lob und halte es im Übrigen für großen Blödsinn, wenn Leute sagen, man sollte seinen Gegner nicht verstehen. Das ist dummes Zeug.
Also Putin verstehen heißt eben nicht, seinen Angriffskrieg zu entschuldigen.
Nein, das meinst du eben nicht. Verstehen heißt hat mit Billigen nichts zu tun, sondern verstehen heißt nur, dass man sieht, was die Motive sind, um zu sehen, was man dann am besten selber macht. Und ich wünschte mir, die USA hätten Putin besser verstanden, dann hätten sie wahrscheinlich den Krieg vermeiden können.
Darüber reden wir gleich noch ausführlich. Vorher kommt aber der HR1 Fragebogen. Klaus von Donani hatte in seinem Leben schon viele Ämter und Funktionen. Jetzt kommt eine ganz neue Aufgabe. Wir füllen gemeinsam den HR1 Fragebogen aus. Ein paar Stichworte mit kurzen Antworten, bitte. Mein schönstes Privileg als Staatsmann im Ruhestand ist?
Im Ruhestand?
Das Wort Ruhestand mögen Sie gar nicht, ja?
Nein, im Ruhestand aktiv zu sein.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Halbes Pfund Butter? Muss ich ja nicht essen.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
dass es sehr unterschiedliche Charaktere von Menschen gibt, die einem sehr nahe sind.
Mein Lieblingsessen.
Auf jeden Fall ist es eher Fisch als Fleisch. Und so ein schöner Schellfisch mit Zitrone und Butter und neuen Kartoffeln, das gehört mir zum Besten, was es gibt.
Glück bedeutet für mich,
mit meiner Familie, mit meiner Frau zusammen zu sein.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass wir zwei Dinge gleichzeitig machen müssen. Wir müssen die Menschen verstehen, die uns wählen und trotzdem oft etwas anderes tun, als die Menschen für richtig halten.
Bereut habe ich.
In meinem Leben vieles, in der Politik wenig.
Zuletzt geklaut habe ich.
Kann mich nicht erinnern.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
Sehr problematisch, weil ich sehr viele Leute in dieser Welt bewundere. Ach, vielleicht mit dem Schauspieler Brandt, mit dem Sohn von Willy Brandt, den ich als Kind schon erlebt habe und mit dem ich gerne nochmal über seinen Vater reden würde.
Das Matthias Brandt. Ja. Mein größter Flop war?
Nicht dieses neue Buch.
Der Glaube?
Ich bin protestantisch erzogen, habe eine Nähe zur katholischen Kirche und halte es für sehr eng, wenn Leute sich so leichtfertig alle Fragen des Glaubens abstreifen mit dem Gefühl, alles besser zu wissen.
Ich habe Angst vor,
dass meine Frau was passiert.
Gerhard Schröder.
Ein Mann, der viel Wichtiges für Deutschland getan hat und auch weiter tun könnte und sich selbst in eine schwierige Lage gebracht hat.
Sind Sie noch befreundet?
Ich habe ihn lange nicht gesehen.
Angela Merkel.
Eine sehr kluge Frau, deren interessante Ausstrahlung dazu geführt hat, dass so viele Leute ihr vertrauen und bis heute ihr vertrauen. Eine ungewöhnliche Frau.
Sind Sie mit ihr befreundet?
Ja.
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich glaube, wenn ich nur die großen nehme, ich habe sicher 10 verschiedene große Bücherregale, die bis an die Decke reichen. Also, was da unten rechts steht, weiß ich nicht. Aber in der Nähe, wenn ich abends schlafen gehe, da liegt immer ein Gedichtband, den ich nochmal lese. Ich am Ende immer nochmal Gedichte. Ja.
Um abzuschalten, ein schönes Gedicht?
Nein, um zu genießen. Ich schalte nicht ab mit Schönheit, sondern ich genieße Schönheit.
Sehr klug. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Klaus von Donani. Herzlichen Dank. Und jetzt spielen wir tatsächlich ein Volkslied für Sie. Das ist in HR1 ziemlich unüblich, aber für Sie machen wir das gerne und es passt ja auch in diese Zeit. Wir hören jetzt tatsächlich, der Mai ist gekommen. Was bewegt Sie daran?
In erster Linie der Optimismus, der mich mit der Natur verbindet. Die Natur kommt immer wieder. Goethe hat mal irgendwann gesagt, die Natur hat immer recht. Das heißt, es gibt Winter und Sommer, es gibt Frühjahr und Herbst und das kommt auch, was immer die Menschen an Dummheiten begehen. Und deswegen auch dieses Mal mit dem schrecklichen Krieg in der Ukraine, mit den bedrohlichen Entwicklungen in der Welt, der Mai ist gekommen.
Das spielen wir für Klaus Donani und wir hören die Westfälischen Nachtigallen. Der HR1 Talk. Kommen wir nochmal zurück auf das aktuelle Buch von Klaus von Donani. Nationale Interessen, Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche. Und wer weiß, was uns da jetzt noch für Umbrüche bevorstehen. Er hat es ja schon angedeutet. Finnland will zum Beispiel so schnell wie möglich NATO-Mitglied werden. Dann würde ja eine 1300 Kilometer lange Grenze zwischen der NATO und Russland entstehen. Putin sagt schon, das interpretiert er als Bedrohung, warnt vor einer weiteren Eskalation. Haben Sie da Verständnis für?
Ich glaube, dass dieser Beitritt Finnlands zur NATO nichts verändert. Das ist ein formales Ereignis. Aber ich sage mal, wenn Russland vor 8 Wochen in Finnland eingebrochen wäre, hätten wir dieselbe Situation, wie wir sie haben mit der NATO. Also es ist kein wirklicher Unterschied. Denn wir waren sowieso verpflichtet, Finnland und Österreich und Irland und Schweden, diese 4 neutralen Länder, die wir in der EU haben, waren wir immer verpflichtet zu helfen, wenn dort militärisch eingegriffen wird. Also es ist ein formaler Unterschied, der sogenannte Stolperdraht. Also wenn man die Grenze verletzt, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube, strategisch verändert es wenig.
Die Frage ist, ob Putin das auch so sieht.
Wenn ja, aber sicher. Ja? Aber sicher. Was soll er denn anders denken? Soll er denn jetzt, gerade wo sie in der NATO sind, einbrechen? Das ist doch bestimmt das, was er nicht machen würde. Also ich glaube nicht, dass es sehr viel ändert. Aber es ist schon schade, dass Europa und die NATO neutrale Mitglieder verlieren, weil deren Vermittlungspotenzial gegenüber Putin natürlich größer wäre, als wenn sie Mitglieder der NATO sind. Insofern ist es schon bedauerlich.
Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass dieser Krieg noch weiter eskalieren könnte?
Die Sorge ist sehr groß. Und es muss nicht jetzt sein. Es muss auch nicht nächstes Jahr sein. Aber die Entwicklung zeigt gegenwärtig, dass der Westen sich überwirft, nicht nur mit Russland, sondern auch mit China, Und dass damit verbunden sind auch große Verflechtungen mit Ländern wie Indien, mit Ländern wie Iran und so weiter. Und Henry Kissinger hat darauf vor etwa ein paar Wochen schon hingewiesen, wir haben eine Lage, die ist ähnlich wie vor 1914, vor dem Ersten Weltkrieg. Und wenn wir damit nicht vorsichtig und erkenntnisreich und erfahren und der Gefahren bewusst umgehen, sondern die Sache so schleifen lassen, wie wir die Sache mit der Ukraine haben schleifen lassen, das wäre ja auch nicht nötig gewesen, dann könnten wir plötzlich in einem größeren Krieg sein. Und der würde erneut in Europa geführt werden und der würde erneut Europa zerstören. Und dann hätten wir wieder Bomben auf Berlin. Das ist eine wirkliche Gefahr und über die müssen wir auch öffentlicher reden.
Das macht mir jetzt Angst. Also was muss passieren, damit es nicht weiter eskaliert?
Wir müssen uns mit Russland und mit China verständigen und versuchen, eine Verständigung und nicht einen Weg versuchen zu gehen, der, wie die USA es für sich ausdrücken, der die USA zur einzigen Weltmacht macht.
Aber kann man jetzt mit Russland reden?
Aber
in dieser Situation jetzt?
Selbst Herr Zelensky redet mit Russland. Mhm. Natürlich muss man mit Russland reden. Immer. Und man muss immer versuchen zu sehen, wo es eine Chance für eine friedliche Lösung gibt. Und diese Chance bestand im Herbst des vergangenen Jahres ohne Zweifel. Und die USA haben diese Chance nicht wahrgenommen. Und es ist meine nicht nur Vermutung, sondern bestätigt von sehr einsichtsvollen US-Amerikanern, die nicht, sage ich mal, Verrückte auf der linken Seite sind oder sowas, sondern ganz kluge, wie zum Beispiel der heutige CIA-Chef von Biden, William Burns. Die haben alle gesehen, dass man diese Sache mit der Ukraine nicht machen darf. Und trotzdem haben die USA im Dezember 2021 gesagt, wir wollen die Ukraine in die NATO nehmen. Das war eine Bedrohung aus russischer Sicht, eine Bedrohung russischer Interessen, wie William Burns, der CIA-Chef der USA, gesagt hat, die Überschreitung einer hellroten Linie russischer Interessen. Und Burns hat hinzugefügt, er habe in Russland niemanden getroffen in seiner Zeit als Botschafter dort. Niemanden getroffen, der in dieser Sache anderer Meinung sei. Alle Russen stünden hier hinter Putin in der Frage Ukraine in die NATO. Und wir haben es trotzdem, wir betreiben es trotzdem. Das halte ich für eine Sünde westlicher Politik und für ein Verhängnis für die Ukraine, weil sie auf diese Weise jetzt zerstört wird, obwohl der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, schon 2018, vor 4 Jahren, geschrieben hat, wir wollen das gar nicht. Der Westen will die gar nicht in die NATO nehmen. Der Westen will das gar nicht. Trotzdem haben die USA es weiter betrieben. Das halte ich für eine große Gefahr.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Klaus von Donani und auch auf den nächsten Musikwunsch von Ihnen freue ich mich. Ein stolzes Lied, eins mit Haltung, Edith Piaf.
Edith Piaf. Ah. Je ne regrette rien.
Und
ich bedauere nichts.
Was verbinden Sie mit diesem Lied?
Erstens Jugend. Ich war natürlich sehr jung, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Und dann, dass es einer Stimmung von mir im ganzen Leben immer entsprochen hat. Man muss wissen, dass man auch Fehler gemacht hat. Und die kann man auch bedauern. Aber insgesamt passen die Fehler ja in das gesamte Leben. Und das gesamte Leben sollte man nicht bedauern, sondern annehmen.
Dann feiern wir jetzt Edith Piaf für Klaus von Donani.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal.
Klaus von Donani blickt auf ein langes politisches Leben zurück. Er ist das letzte noch lebende Mitglied dem ersten Kabinett von Willy Brandt. Wie hat sich so das politische Geschäft in den letzten 50 Jahren verändert? Das kann niemand anders besser beurteilen als Sie. Wenn ich zum Beispiel so die alten historischen Debatten mir angucke, dann hat man so den Eindruck, da war mehr Zoff in der Bude, da war mehr Leidenschaft. Stimmt der Eindruck?
Ja, absolut. Natürlich auch deswegen, weil es in dieser Zeit, in der Zeit, in der ich im Kabinett war und in Bundespolitik gemacht habe, also noch vor meiner Hamburger Zeit, da war natürlich eine klare Linie zwischen Opposition und Regierung. Und die Regierung Schmidt oder die Regierung Brandt vor der Regierung Schmidt, die hatten eine bestimmte Position, auch in der Frage des Umgangs mit der Sowjetunion, des Versuches sozusagen, wie Egon Bahr das formuliert hat, Wandel durch Annäherung, also mit der anderen Seite zu reden, damit die auch auf einen zukommen kann. Das war natürlich eine hellrote Linie, um mich zu zitieren, für die Opposition. Und ich sehe immer noch Franz Josef Strauß da rumwettern und so weiter auf der anderen Seite. Obwohl ich mit Strauß ja gut zusammengearbeitet habe. Wir haben ja gemeinsam den Airbus gemacht. Und ich war Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und eigentlich der Initiator für die heutige Situation für den Airbus. Und ich bin immer noch ganz stolz. Es gibt so Dinge im Leben, auf die schaut man gerne zurück, weil man sieht, man hat etwas Unorthodoxes damals geschafft. Und Strauß hatte zu mir gesagt, das können Sie nicht, das geht nicht mehr und ist vorbei und so weiter. Und ich habe das gepackt und wir haben heute den Airbus eigentlich, denke ich manchmal, wenn ich da nicht gewesen wäre im Bundeswirtschaftsministerium als Staatssekretär, hätten wir den Airbus vielleicht gar nicht.
Mhm. Verteidigungsminister Lambrecht musste sich jetzt rechtfertigen, dass sie ihren Sohn im Hubschrauber mitgenommen hat, obwohl sie bezahlt hatte. Formal war alles korrekt, trotzdem wurde es skandalisiert. Hätte es so eine Debatte auch in den 70ern gegeben?
Ja, natürlich. Aber es ist falsch, solche Debatten anzustiften. Und man muss wirklich sehen, dass Politiker genug um die Ohren haben. Und wenn sie alles versuchen, so sauber wie irgend möglich zu machen, dann sollte man ihn nicht hinterher sozusagen da noch hinterherjagen. Also ich fand den Umgang mit Frau Lambrecht unfair und unangemessen.
Haben wir heute vielleicht zu hohe moralische Ansprüche an Politiker?
Nein, zu hohe moralische Ansprüche kann man nicht haben. Aber man hat natürlich immer das Problem, dass über die Social Media, wie die immer heißen, lauter Dinge in die Welt gesetzt werden können und sich urschnell verbreiten können, die man früher nur ganz langsam verbreitet hätte über ein paar Printmedien. Aber heute ist das sofort in den Händen von ein paar tausend Leuten und geht dann auch nicht mehr wegzuradieren. Die neuen Medien sind eine sehr schwierige Bedrohung für die demokratische Politik, das glaube ich ja.
Sie macht die Demokratie schwieriger?
Ja, natürlich, gar kein Zweifel. Absolut, absolut. Sie macht uns stimmungsabhängiger. Nicht wahr? Um auf die Außenpolitik zurückzukommen, einen Augenblick. Für mich gibt es sozusagen ein physikalisches Gesetz der Politik. Und das lautet, je öfter gewählt wird, umso abhängiger ist ein Land in seiner Außenpolitik. Und in den USA wird alle 2 Jahre gewählt. Deswegen sind sie eigentlich nicht mehr in der Lage zu führen. Auf jeden Fall vernünftig zu führen. Und sind immer abhängig von den Stimmungen im eigenen Land. Das wird natürlich durch Social Media nochmal sehr viel verstärkt. Es ist kein Wunder, dass wir in Europa dabei sind, die Wahlperioden zu verlängern, von 4 auf 5 Jahre oder sowas. In den USA geht das gar nicht. Das steht in der Verfassung, das können Sie gar nicht ändern.
Im neuen Bundestag sind jetzt ja ganz viele, ganz junge Abgeordnete seit der letzten Bundestagswahl, besonders viele Jusos. So ein Generationswechsel ist natürlich auch eine Chance für so ein Parlament und auch eine Schwierigkeit. Welchen Ratschlag würden Sie als alter Hase den jungen Küken im Bundestag geben?
Die eigene Meinung nicht zu unterdrücken, aber versuchen, sie abzusichern durch Wissen und Fakten. Also Stimmungen sind eben unzureichend für die Politik. Politik ist ein Handwerk. Und bei einem Handwerk kommt es auf das Ergebnis an. Wenn ich einen Schlosser bestelle und hinterher ist das Schloss genauso kaputt wie vorher, ist er ein schlechter Handwerker. Politik ist ein Handwerk und muss wie ein Handwerk betrieben werden. Und dieses Handwerk müssen die Leute lernen. Aber gleichzeitig sollten sie ihren Enthusiasmus und ihren Idealismus und ihr Gefühl, man könnte doch alles viel besser machen, nicht unterdrücken. Also die Chance ist da, aber sie muss auch immer wieder, wie soll ich mal sagen, gesättigt werden mit der Möglichkeit, mehr zu wissen und mehr handwerkliche Fähigkeiten für die Politik zu entwickeln.
Klaus von Donani in hr1. In 4 Wochen feiert Klaus von Donani seinen 94. Geburtstag. Was für ein Geschenk, wenn man in diesem Alter noch so fit ist, beneidenswert. Woher nehmen Sie diese Energie, sich immer noch einzumischen in die politischen und gesellschaftlichen Debatten?
Also als ich 85 wurde, ich bin hier mit dem früheren Erzbischof von Hamburg, Werner Thyssen, befreundet. Dieser katholische Erzbischof gratulierte mir zum 85. Geburtstag. Und dann habe ich geantwortet, ach, weißt du, Werner, wie gesagt, das ist Glück und Gene. Daraufhin hat er meine Hand genommen und gesagt, nein, das ist Gnade. Und das hat mich tief berührt. Und insofern würde ich mal auch heute noch sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich relativ fit, ich kann ja nicht mehr sprinten wie früher, aber relativ fit in dieses Alter gekommen bin. Und auch, dass es mir erlaubt war, nochmal ein Buch zu schreiben, was mir so sehr über Jahre schon am Herzen lag, nämlich, dass wir unsere Interessen unter Berücksichtigung der Interessen anderer Staaten verstehen müssen und dass wir begreifen müssen, dass unsere Sicherheit nicht in der Hand eines Landes bleiben darf, das von uns 6000 Kilometer entfernt ist und bei dem, wenn es Krieg bei uns gibt, keine Fensterscheibe kaputt geht. Das müssen wir ändern. Da müssen wir mehr Einfluss darauf gewinnen und das nochmal zu schreiben und so weiter, das war, wenn ich so sagen darf, Gnade.
Aber mit 94 sagen doch viele Leute wahrscheinlich, lass mich im Frieden, ich habe jetzt genug gekämpft, ich muss nicht mehr.
Tja, die Menschen sind halt verschieden, ich bin halt so.
In welchen Bereichen ist es Ihnen wichtig, mit der Zeit zu gehen und wo sagen Sie, ach, lass mich in Ruhe, damit habe ich nichts mehr am Hut?
Also ich habe nichts mehr am Hut mit einem Teil der zeitgenössischen Musik, wie ich offen zugeben will. Ich habe auch nichts mehr zu tun oder will nichts mehr zu tun mit einem Teil der kommerzialisierten Kunst, wie sie sich in den USA breit gemacht hat, insbesondere in der Malerei und in der bildenden Kunst insgesamt. Es ist nicht so, dass ich da in unserer Zeit abschalten würde, aber dieser Versuch sozusagen, sich am Ende dann nur auf Farbe und Form zu reduzieren alleine, das behagt mir nicht besonders.
Haben Sie noch unerreichte Ziele?
Ich bin in Gottes Hand, das kann ich nicht sagen. Ob ich noch unerreichte Ziele habe, die Zeit wird das zeigen.
Danke für das sehr offene Gespräch, Klaus von Donani in HR1. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast, wenn er denn möchte, eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Ich werde Ihnen ein Gedicht von Hebbel vielleicht zitieren. Ich sah des Sommers letzte Rose stehen. Sie war, als ob sie bluten könne, rot. Da sprach ich leise im Vorübergehen, so weit im Leben ist zu nah am Tod.
Wie schön. Damit gehen wir in diesen Sonntag. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wenn Sie es noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch auf hr1.de als Podcast zum Nachhören und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt, Herr von Donani.
Vielen Dank, Herr Berndt.
HR1.